Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, wir bitten dich, segne dein Sprechen und segne unser Hören. Amen. Liebe Geschwister, ich muss euch etwas erzählen. Ich muss euch etwas erzählen. Wer einen solchen Satz sagt, der macht es dringlich. So dringlich wie jetzt gerade eben. Der kann sich kaum mehr halten und fast schon platzt es aus einem heraus. Ich muss euch was erzählen. Das bedeutet, du wirst nicht glauben, was ich dir gleich Verrücktes sage. Das ist tatsächlich verrückt und vielleicht ist es auch großartig. Und vielleicht ist es sogar lebensverändernd. Wie auch immer, ich muss dir was erzählen. Mit diesem Antrieb, so stelle ich es mir zumindest vor, ist vielleicht auch Maria übers Gebirge gerannt, so wie man halt übers Gebirge rennen kann, als es zu Elisabeth ging, um ihr etwas zu erzählen, was ihr gerade widerfahren ist. Vielleicht sind ihr dann Bruchstücke durchs Herz und durch die Seele gewandert, Bruchstücke auf diesem Weg, den sie vermutlich mit schnellen Schritten gegangen ist. Bruchstücke wie, da war dieser wirre Engel und ich werde schwanger und ich habe Gnade bei Gott gefunden. Und hey, der Sohn, das Kind, was ich gebären werde, ist der Sohn des Höchsten, Gottes Sohn. Und verrückt genug, Elisabeth ist auch noch schwanger. Klar, dass sich Maria auf dem Weg zu Elisabeth macht. Klar ist sie doch die einzige Frau, die zumindest ansatzweise verstehen kann, was da eigentlich passiert ist. Also, ich muss dir etwas erzählen. Und Maria rennt los, um mit Elisabeth zu teilen, was denn jetzt so verrückt ist und so großartig und eben auch so lebensverändernd. Und eigentlich, finde ich, ist es nicht nur Maria, die in dieser Situation ist, dass sie dringend etwas erzählen muss. Fast bin ich versucht, dem Engel, der zu ihr kommt, Ähnliches zu unterstellen. Ihm wird anvertraut, dieser Frau zu sagen, dass Gott Mensch wird. Dass Gott Mensch wird, mitten unter den Menschen. Und dann soll er sich auf dem Weg zu ihr machen, soll ihr sagen, dass sie von Gott gesehen und gebraucht wird. Und soll ihr erklären, dass der Heilige Geist über sie kommt und etwas Großes geschieht. Etwas unfassbar Großes. Also habe ich mich gefragt, wird er wohl rennen vom Himmel auf die Erde? Wird er rennen, wird sein Herz pochen von dem lautstarken, ich muss ihr etwas erzählen? Wird er außer Atem bei Maria angekommen sein und ein keuchend ein Sei gegrüßt, du Begnadete, herauspressen? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Ich habe eher das Bild im Kopf, dass Engel schreiten und noch in der größten Verrücktheit des Lebens die Coolness in Person sind. Ewigkeitswesen eben. Aber zu erzählen hatte der Engel allemal etwas. Und das, was er zu erzählen hatte, das war tatsächlich verrückt. Und das war großartig. Und das war lebensverändernd, nicht nur für Maria, sondern für die ganze Menschheit und dann auch noch in Zeit und Ewigkeit. Der Engel, Maria und Elisabeth, sie alle drei hatten etwas zu erzählen, aber die Frage ist, was? Was hatten sie eigentlich zu erzählen? Reden sie davon, dass sie jeweils für einen besonderen Dienst auserwählt worden sind? Reden sie davon, dass sie nun plötzlich, warum auch immer, der wichtigste Bestandteil der Heilsgeschichte geworden sind, dass ohne sie die Menschheit verloren ist? Nein, von all dem reden sie nicht. Ich muss dir etwas erzählen, heißt bei ihnen allen vielmehr, dass Gott und niemand sonst, dass Gott etwas total Verrücktes und etwas Großartiges, vielleicht auch Lebensveränderndes, ganz sicher Lebensveränderndes vorhat. Sie alle erzählen nicht von sich selbst, sondern von Gott und von dem, was er entschieden hat, was er tut. Sie alle reden von Gott, der Mensch wird. Das ist doch schier verrückt. Und zwischen den Zeilen bestaunen sie diese Verrücktheit und diese Konsequenz, mit der Gott sich selbst ins Leben der Welt hineinbringt. ich muss dir etwas erzählen. In dieser Spur ist auch Paulus unterwegs, Jahrzehnte später. Das Kind aus Bethlehem ist längst erwachsen geworden. Der Mann aus Nazareth ist längst durch die Lande gezogen und hat erzählt und gezeigt und gelebt, wer Gott ist und mit welcher Liebe und Beharrlichkeit Gott den einzelnen Menschen jeweils ins Leben lockt. Und der Gottessohn ist auch schon längst gestorben und auferstanden. Doch dies nicht ohne ein Versprechen, nämlich das Versprechen, wiederzukommen und dann die Tränen dieser Welt und von jedem einzelnen Menschen abzuwischen und alles zu vollenden, was mal gebrochen war und ächzt und stöhnt und sich nach dem Frieden und dem Trost sehnt, den natürlich kein Mensch und auch die Welt nicht schenken kann. Ich muss euch etwas erzählen, sagt Paulus zur Gemeinde in Philippi, einer Gemeinde, die ihm unfassbar am Herzen liegt, so sehr, dass es ihm drängt, so wie es vielleicht Maria gedrängt hat, zu Elisabeth zu laufen und mit ihr zu sprechen. Ich muss etwas erzählen, sagt Paulus, und deutlich wird, auch ihm geht es nicht um ihn selbst. Das überrascht bei Paulus, aber es geht nicht um ihn selbst. Obwohl er davon spricht, dass er in Gefangenschaft ist, geht es nicht um ihn selbst, während er diesen Brief schreibt. Es geht nicht um sein Wollen und sein Sein, sondern auch hier, ebenso wie bei Maria, bei Elisabeth und bei dem Engel, geht es um Gott. Und das, was Paulus so dringend erzählen muss, kleidet er in einen einzigen Satz. Wir haben ihn vorhin in der Lesung schon gehört. Und dieser Satz lautet: Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Klein und unspektakulär kommt dieser Satz daher und doch beschreibt er alles. Denn er beschreibt, wer Gott ist und er beschreibt, was Gott tut. Der Herr ist nahe, mitten in seiner Mahnung an die Gemeinde ein Vorbild zu sein und sich zu freuen und das Leben in Dankbarkeit zu umarmen, mitten hinein in die Lebensrealität vom Gefängnis, von Sehnsucht, von Todesangst, aber auch von Lebenshoffnung, platziert Paulus diesen Satz. Und dies mit einer Gewissheit, die fast schon verrückt ist und doch auch irgendwie großartig und allemal ein Ausdruck davon, dass ihm Paulus durch Gott etwas Lebensveränderndes widerfahren ist. Der Herr ist nahe. Das ist zunächst einmal ein Hoffnungsgedanke, denn das heißt, er steht nun unmittelbar bevor, dass Gott regiert und Menschen nicht mehr über Menschen herrschen. Er steht unmittelbar bevor, dass sich wahrhaftige Menschlichkeit durchsetzt, die daraus lebt, dass Gott Mensch geworden ist und so den entscheidenden Unterschied des Lebens in die Welt gebracht hat. Er steht unmittelbar bevor, dass sich alle Sorgen ihres Grundes entledigen. Er steht unmittelbar bevor, dass Gott da ist, wie damals in Bethlehem. Einfach da, mitten unter uns Menschen, mitten in der Welt, die kalt und zugig und brüchig ist wie der Stall, mitten in der Welt, die es so dringend braucht, dass die Hungernden satt werden und die Niedrigen erhöht werden. Der Herr ist nahe. Gott hat diese Welt und uns Menschen nicht vergessen. Und er hat vor allem sein Versprechen nicht vergessen, dass er der Welt und auch uns als Menschen gegeben hat, nämlich das Versprechen, wiederzukommen und da zu sein und Tränen abzuwischen, die geweint worden sind, und zurechtzurücken, was aus dem Lot geraten ist. Ein Hoffnungsgedanke. Und doch, und das ist das Verrückte, für Paulus ist es mehr als eine Hoffnung, denn Paulus hat sie, das, was wir in der Theologie die Vollendungsgewissheit nennen. Paulus hat die Vollendungsgewissheit. Er hat diesen Ewigkeitsglauben, diesen Glauben, dass es so sein wird, diesen Glauben, der ihn zu einem freudig Wartenden macht. Ich weiß, dass er kommt. Er ist nah. Mit ganzem Herzen und mit all seiner Kraft geht er davon aus, dass es tatsächlich so sein wird. Gott wird kommen und es wird großartig sein. Und mehr noch, dahinter steckt seine Vorstellung, dass Gott tatsächlich Versprechen erfüllt, die er gibt. Natürlich tut er das. Und hier erfüllt er nun ein Versprechen, was wirklich verrückt ist und was groß ist. Denn es ist das Versprechen, das die Kraft hat, die gesamte Gegenwart, in der wir heute schon leben, in einem anderen Licht anzugucken, nämlich im Licht der Ewigkeit und im Licht dessen, der das Tal der Tränen durchschritten und dann versprochen hat, ich komme. Ich komme mit Frieden und fortan wird der Tod tot sein. Paulus hat diese Vollendungsgewissheit und sein Herz sprudelt über vor Freude. Der Herr ist nahe, ist für Paulus also zuallererst ein Grund zur Freude. Und mehr noch, es ist der Grund seiner verbürgten Hoffnung. Die ist nicht grundlos, sie ist verbürgt. Es ist eine Hoffnung, die auf gutem Grund steht. Und so durchzieht die Freude den ganzen Brief. 14 Mal redet er von der Freude. Die Freude am Gebet, das von Gott erzählt. Die Freude am Glauben, der auf Gott baut. Die vollkommene Freude, wenn auch die Gemeinde diese Gottesrede, diesen Blick auf Gott aufnimmt und daraus Hoffnung schöpft. Und immer wieder dieser Ruf, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Was damals wie heute in einer brüchigen Welt naiv und realitätsfern erscheint, so ein Aufruf, ist für Paulus eine Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit Gottes mitten im Leben. Er hat sich entschieden, genau das zu glauben und genau das zu sehen und sein ganzes Leben dran zu hängen. Die Wirklichkeit Gottes mitten im Leben und mitten in der Welt. Und das heißt, seine Freude speist sich aus seinem Glaubenswissen, dass der Herr nahe ist. Aber noch mehr Freude kommt aus seinem Glaubenswissen, dass Gott zu seinem Wort steht, zu seiner Zusage steht. Und davon kriegt Paulus schier nicht genug. Wie stark ist sein Wunsch, dass die Gemeinde in Philippi und auch weit darüber hinaus erkennt, dass Gott ein Gott ist, der sich auf den Weg zu uns Menschen macht, der sich nicht scheut, den Himmel hinter sich zu lassen, um Mensch zu werden und der alles dafür einsetzt, uns Menschen zu finden und sich von uns erkennen zu lassen, um dann durch den menschlichen Tod, durch unseren Tod hindurchzugehen und uns den Weg zur Ewigkeit zu bahnen. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, so sagt Paulus dann. Und vor diesem Hintergrund macht das irgendwie Sinn in seiner Größe, in seiner Kraft. Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, weil erkennbar wird, hier glaubt einer, dass Gott sich nicht lumpen lässt, sondern ernst macht mit seinem Versprechen. Sein Versprechen fürs Leben und letztlich für jedes Leben. Ich muss euch etwas erzählen, sagen Maria, Elisabeth, Paulus und ja, auch der Engel. Und was sie erzählen müssen, lässt sich in diesem einfachen Satz bündeln. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Das ist aber nicht nur der Satz, der die Vollendungsgewissheit von Paulus ins Wort bringt. Und es ist auch nicht nur ein Hoffnungsgedanke, sondern dieser Satz ist auch Ausdruck einer besonderen Realität. Der Herr ist nahe erzählt nämlich auch etwas von der Wirklichkeit Gottes mitten in unserer Welt. Und die ist ganz konkret. Der Herr ist alle nahe, die zerbrochenen Herzens sind, wusste schon der Psalmist. Der Herr ist nahe den Ungesehenen und Vergessenen, so hat es Maria erfahren. Und der Herr ist nahe denen, die sich verlassen wähnen und betrauern, dass sie eine Liebe verloren haben. Der Herr ist nahe all denen, die auf dem Feld oder in einer brüchigen Hütte leben, die keine Kraft mehr zum Weinen haben und denen die Hoffnung aufs Leben abhanden gekommen ist. Der Herr ist ihnen nahe. Dies erfahren, erleben und bezeugen. Maria, Elisabeth, Paulus und viele andere Menschen in Zeit und Ewigkeit. Menschen, die sich dann auch nur noch hinstellen können und lauschen können. Lauschen in Ehrfurcht. Sie lauschen, weil Gott nahe ist und handelt. Der Herr ist nahe, bedeutet dabei aber nicht, dass wir seine Nähe immer spüren und uns automatisch, naiv und ohne Tränen bei eben diesen Staunenden und Lauschenden einreihen. Der Herr ist nahe bedeutet vielmehr, dass Gott, und das ist, finde ich, die eigentliche Größe, dass Gott ganz unabhängig von uns und unserer Stimme und unserer Stimmung diese Nähe sucht und findet und darin treu bleibt. Er wird Mensch, das hat er entschieden. Er wird Mensch, uns Menschen zugute. Die Nähe zu uns zu suchen, ist seine Entscheidung. Sie hängt nicht von uns ab, sie hängt von seiner Liebe ab und sie hängt von seinem Erbarmen ab. Und sie hängt von seinem Wunsch ab, seine Liebe nicht für sich zu bewahren, sondern Mensch zu werden und mitzuleben, mitzugehen und hin und wieder auch ein Wunder zu wirken. Ich muss dir etwas erzählen, sagen Maria, Elisabeth und Paulus, und das heißt jetzt, ich muss dir erzählen von der Hoffnung. Und ich muss dir erzählen davon, dass Gott kein Leben scheut, um es mitzuleben und nah zu sein, selbst wenn wir kaum mehr wissen, was Nähe eigentlich ist. Und ich muss dir erzählen von dem Besonderen, das diese Nähe ausmacht. Ich muss dir erzählen von der Liebe, die diese Nähe durchatmet und dabei Zeit und Ewigkeit verbindet. Und ich muss dir erzählen von dem Frieden, der darin steckt, von dem Shalom Gottes, der darin vibriert und der den Weg in unser Herz und in unsere Seele sucht. Dieser Friede, der alle menschliche Vernunft, wie es bei Paulus heißt, ummantelt und beschirmt und alles übersteigt, was unsere Vernunft je leisten kann. Dieser Friede bewahrt und hält alle Sorgen des Lebens, gibt ihnen Raum und hat immer noch Raum für Hoffnung offen. Dieser Friede umfasst den ganzen Segen Gottes und nimmt uns Menschen hinein in eine Liebe und in einen Segen, die total verrückt sind und großartig und lebensverändernd. Dieser Friede kann und wird das Herz von uns Menschen bewahren, und zwar in Jesus Christus. Dieser Friede gehört zu Gott. Der Herr ist nahe, heißt also, dieser Friede umhüllt auch uns und es umhüllt jedes einzelne Loch unserer Seele. Ich muss dir etwas erzählen, sagen Elisabeth, Maria und Paulus. Ich muss dir etwas erzählen von Gott, von seiner Liebe und seiner Nähe. Und ich muss dir davon erzählen, dass wir Menschen genau deshalb immer aufschauen dürfen zum Himmel, dass wir einfach nur da sein dürfen und lauschen. Denn Gott ist es, der handelt. Ist das nicht verrückt, diese Botschaft? Und ist das nicht großartig und lebensverändernd? Und deswegen, mitten in dieser kalten und von Krieg durchzogenen Welt, mitten im inneren und äußeren Frieren und mitten in allen offenen Fragen, gilt geradezu bockig und auch lebensfreundlich, auch für uns, der Ruf von Paulus, der sich in unserem Herzen ausbreiten mögen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nahe. Amen. Wir haben einen Moment der Stille.